Reflex, dein Podcast zur Kirche und Gesellschaft. Themen, die dich bewegen, wir diskutieren sie. Ein Podcast der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
Hallo zusammen, ihr hört den Podcast Reflex. Heute sprechen wir über das Konzil und das Bekenntnis von Nicäa. 2025 ist ihm ein ganzes Jubiläumsjahr gewidmet. Und warum das so ist, das werde ich heute versuchen, mit meinen Gästen herauszufinden. Denn ich habe mir heute wieder zwei ExpertInnen ins Studio eingeladen. Die Frau mir gegenüber ist christkatholische Priesterin. Sie ist Professorin für die Geschichte des Altkatholizismus und für allgemeine Kirchengeschichte. Angela Berlis, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, freue mich auch.
An deinem Institut und in deiner Forschung spielt ja Ökumene auch eine große Rolle. Und inwiefern das Konzil von Nicäa dafür auch ein Erbe enthält, das kannst du uns heute wahrscheinlich gut beantworten. Aber zuvor will ich noch meinen zweiten Gast vorstellen. Er ist Pfarrer aus Neuenburg, Mitglied des Rates EKS und Präsident der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz. Florian Schubert, danke, dass du gekommen bist heute.
Hallo, auch ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir Reformierten sind ja eine sogenannte bekenntnisfreie Kirche. Das heißt, niemand ist verpflichtet, mit den Worten des Apostolikums den Glauben zum Beispiel in dem Gottesdienst zu bekennen. Jetzt feiern wir dieses Jahr ein Bekenntnis aus der alten Kirche und du, Florian, musst dich sozusagen das ganze Jahr damit rumschlagen. Wie ist denn so das Gefühl?
Also ich freue mich sehr, auch gerade mich mit dem auseinanderzusetzen. Wir sind ja bekenntnisfrei, was aber nicht bedeutet, dass wir bekenntnislos sind. Das heißt, dieses Bekenntnis hat einen Wert für uns und prägt natürlich auch unsere Lektüre der Bibel, unser Verständnis des Glaubens, wird ja auch in unserem ganz konkreten Leben irgendwie Fleisch. Also das Bekenntnis bleibt ja ein wichtiges Element, weil für viele Reformierte ist ja auch gerade die persönliche Beziehung zu Jesus wichtig. Und die wird ja auch erst sinnvoll, wenn sie in diesem Glauben stattfindet, das in diesem Text gerade zusammengefasst wird.
Da muss ich noch einen kleinen Einschub machen, weil viele von euch da draußen sagen jetzt wahrscheinlich, Nicäa, Konzil, Bekenntnis, was soll denn das sein? Ich habe da mal einige Infos für euch rausgesucht.
Reflektor.
Das erste ökumenische Konzil von Nicäa im Jahr 325 markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des Christentums. Kaiser Konstantin hatte damals Bischöfe aus seinem Reich in der heutigen Türkei versammelt. Es drohte eine Kirchenspaltung, denn es war ein Streit darüber ausgebrochen, ob Jesus Christus ein geschaffenes und damit Gott untergeordnetes Wesen oder gottgleich ist. Als Antwort auf diese theologische Krise wurde am Konzil die Wesensgleichheit Christi mit Gott ausgedrückt. Das Konzil formulierte das nicänische Glaubensbekenntnis, das bis heute in seiner Weiterentwicklung von fast allen christlichen Traditionen bekannt wird. Dieses Jahr feiern wir das historische ökumenische Ereignis. Dafür gibt es viele Gottesdienste, internationale Konferenzen und Kongresse. Ja, Angela, dieses Konzil ist 1700 Jahre her. Wieso dürfen wir das eigentlich feiern?
Ja, es ist tatsächlich ziemlich lange her und für viele Leute ist das auch ein komisches Gefühl. Damals hier in Europa war das Christentum auch damals praktisch nicht verbreitet oder nur sehr wenig, hat sich langsam entwickelt, während es im damaligen Mittelmeerraum schon sehr, sehr lebendig war natürlich. Und das heißt, es war eine sehr lebendige Kirche, die natürlich auch im Römischen Reich sich sehr gut ausbreiten konnte. Für mich ist eigentlich die Bedeutung von diesem Konzil oder von dieser Versammlung von Bischöfen ist, sagen wir mal, historisch gesehen wichtig, weil es ist ja in der Geschichte gilt es als das erste ökumenische Konzil. Das heißt, es gab vorher natürlich auch Konzilien. Also Konzilien sind eigentlich Versammlungen. So das Wort Konzilium ist das gleiche Wort wie das Wort Synode. Man kann sich dann auch ein bisschen besser vorstellen, was ein Konzil ist. Eigentlich eine Synode, ein Treffen. Dieses Konzil wird einberufen, weil es ein Problem gibt. Und das Ziel ist, das Problem zu lösen. Das hat man nicht gleich geschafft. Das hat dann noch einige Jahrzehnte länger gedauert, also nach Nicäa. Dieses Besondere, dass es eben auch, sagen wir mal, in dem Weiterwirken, in der Entwicklung auch mehr und mehr von Kirchen, die auch nicht anwesend waren, anerkannt wurde zum Beispiel, finde ich, ist eine wichtige Sache. Also zum Beispiel der Bischof von Rom, den wir heute Papst nennen. Der Bischof von Rom war damals nicht anwesend, aber er hat versichert, dass er zum Beispiel die Beschlüsse von Nicäa auch anerkennt. Also das heißt, diese Anerkennung auch in Abwesenheit zeigt die Bedeutung und das Nachwirken dieses Konzils. Ja, das ist das eine, das ist das Historische, denke ich. Für heute ist es natürlich so, dass es das Konzil auch ein, gerade mit dem Bekenntnis von Nicäa, das von vielen, von den meisten Kirchen heute geteilt wird, ist eine gemeinsame Basis, gemeinsames Erbe. Und ich denke, in der heutigen Diskussion, in diesem Jahr, wird es nochmal ganz neu lebendig, auch dieses Bekenntnis und auch die Inhalte des Bekenntnisses.
Florian, wie würdest du diese Frage für dich beantworten? 1700 Jahre, warum dürfen wir das feiern?
Ich finde gerade das so berührend. Es ist 1700 Jahre und wir sind immer noch verbunden. Und gerade heute in der Schweiz ist es ja so, dass auch die kirchliche Landschaft viel vielfältiger geworden ist. Es gibt nicht nur noch unsere drei historischen Kirchen mit der christkatholischen, der römisch-katholischen und der reformierten. Es gibt diese ganze Breite von orthodoxen Kirchen, von auch Migrationskirchen. Und um diesen Glauben herum, der damals formuliert wurde, treffen sich irgendwie trotzdem alle. Und ich finde gerade das so schön, dass wir das gemeinsam sagen können und dass es dadurch auch eine Realität wird. Es trägt immer noch. Und ich glaube, heute, wo wir immer wieder in diesem Gefühl sind, dass sich alles sehr, sehr schnell wandelt und auch sicher geglaubt ist, in einem Tweet quasi ungültig wird, haben wir hier einen Text, den sagen wir, das glauben wir jetzt mal seit 1700 Jahren. Und das trägt uns weiter, hoffentlich in die nächsten 1700 Jahre. Und ich glaube, das gibt auch so eine Ruhe in dem Glauben, eine Ruhe der langen Zeit, die was trägt und in der wir einfach ein Teil sind wie einer großen Kette, die vor uns begonnen hat und die nach uns weitergeht.
Eine wichtige Feier in diesem Jahr findet ja am 1. Juni statt im Berner Münster. Ihr seid beide in die Vorbereitung eingebunden. Eine Vesper wird es dort geben. Florian, kannst du mir mehr über die Idee dahinter erzählen?
Die Idee ist genau das, dass wir uns als in der Vielfalt der christlichen Kirchen in der Schweiz vereinen und gemeinsam um dieses Glaubensbekenntnis uns freuen daran, dass es uns gibt. Und uns freuen daran, dass wir in der Schweiz unseren Platz haben und dass wir gemeinsam glauben können. Und deshalb ist es auch eine Vesper und nicht irgendwie ein Gottesdienst, wo es kompliziert wäre, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wie gesagt, wir nehmen das in den Mittelpunkt, was uns vereint und was uns auch freut, dass wir das gemeinsam tun können, unseren Glauben zu bekennen, zu singen, ihn zu hören und auch irgendwie zu teilen. Denn ein Glaubensbekenntnis wird ja immer nur dann lebendig, wenn es auch geteilt und gelebt wird.
Und welche Religionen sind jetzt alle dabei?
Alle großen christlichen Konfessionen, die Orthodoxen, die römisch-katholischen, die Christkatholiken, wir Reformierte, dann haben wir die Freikirchen, die mitmachen, ein Teil Migrationskirchen. Natürlich haben wir nicht alle Kirchen, die es in der Schweiz gibt, das wäre fast nicht möglich, aber so aus allen diesen Kirchenfamilien haben wir Vertreter und das wollen wir auch irgendwie gemeinsam so feiern.
Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass was für mich wichtig ist an dieser Vesper, ist auch, dass das Glaubensbekenntnis natürlich für verschiedene Traditionen, die hier vertreten sein werden, unterschiedlichen Stellenwert hat. Also zum Beispiel in der christkatholischen Kirche wird jeden Sonntag das nizeno-konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis gebetet. Während in anderen Kirchen das eben nicht üblich ist oder auch eben sogar manchmal auch durchaus sehr kritisch betrachtet wird. Und für mich, also gerade bei der Vorbereitungssitzung, war sehr wichtig, das zum Beispiel aus einem freikirchlichen Mund dann zu hören, dass dieser Pfarrer sagte, wir sind es nicht gewohnt, das zu beten, aber ich werde mich jetzt bemühen, weil ich jetzt auch in dieser Vorbereitungsgruppe bin, das meinen Gemeindemitgliedern nahezubringen, warum es wichtig ist. Ich glaube, das ist auch ein Effekt dieser Feier. Übrigens auch ein Grund, weshalb ich mich auf diese Feier freue, dass es eben das Glaubensbekenntnis kommt, ist im Gespräch. Es ist nicht mehr einfach nur irgendein Text, den man vielleicht mal runterbetet, in Anführungsstrichen, sondern mit dem man sich jetzt auch in dieser Diskussion auseinandersetzen muss und will. Vor allem das Wollen ist natürlich wichtig, dass man da etwas teilt, was einen dann vielleicht auch wieder über den Inhalt des Glaubens miteinander ins Gespräch bringen kann.
Die Vesper kann also ganz viel lostreten. Es wird wirklich ein tolles Ereignis sein. Ich kann nur noch mal einladen. Jeder darf daran teilnehmen. Im Berner Münster am 1. Juni findet alle Informationen auf der Seite der AGCK.
Aber bei dieser FESPA wird es auch darum gehen, das hat Florian gerade schon gesagt, das Glaubensbekenntnis wird sowohl gesprochen, es wird auch gesungen zum Beispiel. Und auch das ist eben etwas, was wichtig ist, dass es eben das Glaubensbekenntnis, irgendwie wie jeder wichtige Text aus der Bibel, aus der Tradition, wenn man ihn sozusagen memoriert, dann kann man ihn auch singen. Und das Singen ist für viele Leute ja auch eine Art, ganz anders nochmal den Glauben zu erfahren, also den Inhalt sozusagen nach und mit zu vollziehen, als wenn man es einfach nur, wie gesagt, mal ausspricht und so sozusagen im Rhythmus mit den anderen darauf aufpasst, dass man an der gleichen Stelle stopft und so weiter. Beim Singen geschieht noch etwas anderes. Da internalisiert man es sozusagen. Das finde ich auch schön. Ich bin in der Vorbereitung der Weltkonferenz, die in Ägypten im Oktober dieses Jahres stattfinden wird. Und da gab es im Vorfeld auch einen Aufruf, einen allgemeinen Aufruf an alle Mitgliedskirchen, dass Leute sich bewerben konnten, das Glaubensbekenntnis mit heutiger Musik sozusagen zu vertonen. Und auch da wird es ein paar Texte geben, die einfach sozusagen das auch aus der heutigen modernen Zeit sozusagen nochmal umzusetzen versuchen, sodass der Glaube auch bei dem heutigen Erleben von Menschen anschließen kann.
Das ist sehr spannend. Diese Konferenz in Ägypten wird ja vom Ökumenischen Rat der Kirchen dann veranstaltet. Ein ganz großes Treffen. Das ist sozusagen auch das Highlight des Jahres. Ja, ihr habt es beide schon angesprochen, das Mitsprechen, das Mittragen in Gottesdienst dieses Bekenntnisses, was wir Reformierten vielleicht nicht so ganz gewohnt sind. Wie fühlt es sich eigentlich an, das gemeinsam zu sprechen? Florian, hast du das schon mal ausprobiert in einem deiner Gottesdienste?
Also ich gehöre ja wirklich zu der Minderheit der reformierten Kirche, die Bekenntnisse haben. In der Neuenburger Kirche haben wir Bekenntnisse. Das heißt, wir sagen es sehr häufig. Ich finde es immer wieder interessant, weil man ja das Gefühl hat, man trägt das Bekenntnis mit dem Glauben, das man selbst hat, und gleichzeitig trägt einen der Glauben der andere. Manchmal gibt es so Momente, da kann man nicht das ganze Glaubensbekenntnis für sich sagen. Aber dann gibt es eben dieses Gemeinsame, und der Glaube ist ja nicht nur etwas Individuelles, sondern ist auch etwas, das man als Gemeinschaft lebt. Und das wird in diesem gemeinsamen Sprechen so richtig wahr. Es trägt einem ja auch die Gemeinde, und man ist ein Teil davon. Und dieses gemeinsam getragen sein in einem Glauben, das wird durch das gemeinsame Sprechen irgendwie sehr stark. Und dadurch gibt es ja das Analoges zum Unser Vater, dass man ja auch gemeinsam spricht. Und wo es plötzlich durch das Sprechen wird eben auch ein Teil Realität. Also das ist dieses Performative. Indem man es gemeinsam sagt, wird etwas von dieser Gemeinschaft auch real.
Darf man das denn immer einfach so mitsprechen, auch wenn man das vielleicht gar nicht in allen Teilen so befürworten kann? Also ich kann mir schon vorstellen, es gibt auch viele Leute, da steht zum Beispiel die Jungfrauengeburt drin. Es steht drin, ich glaube an die eine Heilige. Dann kann man eben sagen, katholische, christliche, allgemeine Kirche. Wie geht man damit um?
Ich spreche natürlich aus einer christkatholischen Kirche, also aus einer Kirche, die in einer katholischen Tradition steht. Für mich ist das Wort katholisch aber eben kein konfessionelles Wort, sondern es bedeutet natürlich, so wie es im Glaubensbekenntnis heißt, bedeutet es natürlich das Allgemeine, das alle angeht und das alle auch miteinander verbindet. Also so um den Text ging des Glaubensbekenntnisses. Das beginnt, wir reden es oft, ich glaube an, oder ob man beginnt mit wir glauben. Und ich glaube, dieser Punkt, dieses, was Florian ja auch gerade sagt, dass unser Vater, also das heißt, ob wir eben ich sagen oder ob wir sagen, macht einen großen Unterschied. Für mich ist es nicht immer wichtig, wenn ich wir bete, dass ich jeden Satz ganz genau so unterschreibe oder dass ich ganz genau immer auch nachgedacht habe, was das jetzt genau für mich genau bedeutet. Sondern ich stelle mich damit auch in den Glauben der Kirche hinein, die das mal formuliert hat. Und manche von den Formulierungen tatsächlich sprechen mich mehr an als andere. Mir gefällt zum Beispiel immer sehr gut dieses Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Da kann ich mir immer ganz, ganz viel vorstellen, Licht vom Licht. Da kann ich mir vorstellen, na, Gott als Licht und Gott, der sich sozusagen verteilt in diesen verschiedenen Arten von Licht und trotzdem ein Licht bleibt. Ne? Das ist zum Beispiel etwas, was mich immer sehr, sehr anregt. Andere Sätze sind halt Sätze, die ich halt auch dann mittrage. Für mich ist eigentlich schon wichtig, dass ich eben sagen kann, ich glaube an die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Und eben nicht, das Wort katholisch nicht, weil ich jemanden anderen da etwas überstülpen möchte, sondern weil ich denke, auch Reformierte, auch sollten sich diesen Begriff des Katholischen wieder zurück aneignen. Aber da sind wir natürlich dann schon gleich bei einer Art von Reflexion, die über das Beten oder das Bekennen dieses Textes hinausgeht.
Die Frage wäre auch, kann ich das sagen, wenn ich nicht daran glaube? Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht so genau, woran ich manchmal nicht glaube und ob das auch in mein Leben lang so bleibt. Und da würde ich sagen, man kann auch mal mit diesem Gebet des Herzens, ich glaube, hilf meinem Unglauben, Sachen sagen, mit denen man im Moment quasi intellektuell noch oder intellektuell hadert. Aber das bleibt nicht immer so und ich würde das auch sehr teilen. Es gibt Teile des Glaubensbekenntnisses, die mich in verschiedenen Phasen meines Lebens anders ansprechen und wo ich mehr einen Teil brauche oder einen anderen. Deshalb finde ich, es ist schon eine große Weisheit auch in diesem Glaubensbekenntnis und sehr viel menschliche Erfahrung und eine Tiefe drin. Da möchte ich mit auch mit ein bisschen Demut dahinter und sagen, vielleicht verstehe ich es jetzt gerade nicht, aber das bedeutet auch nicht, dass es ungültig ist oder dass ich es nicht glauben möchte. Und manchmal sage ich es auch in der Hoffnung, dass ich das glauben kann.
Das ist also ein viel kollektiveres Verständnis eigentlich von Glauben, als das so in unserer heutigen säkularisierten Welt manchmal so üblich ist, dass man sagt, es ist mir wichtig, die Glaubenssätze, die ich habe oder die ich hineintrage, so ein bisschen mehr, was ihr beide betont, sich auch von der Gemeinschaft tragen lassen.
Und gleichzeitig natürlich auch wissen darum, jetzt spreche ich als Historikerin, dass es auch immer ein Text war, der viel Konflikte hervorgerufen hat. Also bei dem Konzil von Nicea hat man wirklich ganz, ganz stark gerungen um die einzelnen Worte, um die einzelnen Begriffe. Es gab große Konflikte, die auch nach dem Ende des Konzils nicht aufgehört haben, sondern wieder weitergegangen sind. Wenn wir heute über das Konzil über das Glaubensbekenntnis sprechen, dann meinen wir ja ein Glaubensbekenntnis, das 325 in seinen Anfängen, in seinen Grundsätzen formuliert wurde und dann im Jahr 381, also 60 Jahre später, beim zweiten ökumenischen Konzil von Konstantinopel nochmal ergänzt wurde und weiter formuliert wurde. Und in diesen 60 Jahren dazwischen liegt eine Zeit von unheimlich viel Konflikten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man sich über Glauben so viel so streiten kann und sich auch so ausgrenzen kann. Also dass dieses Glaubensbekenntnis hat auch eine Geschichte der Ausgrenzung und der Abgrenzung und der Verurteilung auch natürlich. Und das ist ein Erbe, das wir auch mittragen mit diesem Glaubensbekenntnis. Ich habe gerade ein Seminar mit Studierenden an der Uni Bern. Sprechen wir natürlich über diese Geschichte auch, weil sie ist Teil dieses Bekenntnisses, bringt uns auch ins Bewusstsein, wie schwierig es ist, als Christinnen und Christen gemeinsam irgendetwas zu einer gemeinsamen Formulierung zu kommen.
Ich würde da gerade anschließend sein, das finde ich wirklich ganz wichtig, dass es auch im Konflikt geboren wurde. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, das gehört dazu. Und das ist aber auch gut. Weil ich habe das Gefühl, wir sagen immer, oh, da gab es Konflikte, das ist ganz schlecht. So habe ich gar nicht. Ich habe gerade auch im Reformierten ist ja die Idee, dass der Konflikt auch was bringen kann. Und ich würde niemandem raten, das einfach so zu sagen und zu hoffen, dass es dann von alleine zu glauben wird. Sondern auch damit zu ringen und das Recht zu widersprechen, ist auch ein immens wichtiger Teil eigentlich des Glaubens. Also auch die Konflikte machen, dass eben es auch diese Schärfung gibt zwischen 325 und 381 und wo auch ein Teil des Ausschlusses, der noch ganz klar formuliert war, 325 mit wirklich, also ausgeschlossen, Anathema sei der, der anders lehrt und so weiter, die fallen weg, das haben wir jetzt heute nicht in dem Glaubensbekenntnis, das wir haben. Also auch ein Teil des Konfliktes hat auch geholfen, den Glauben zu schärfen. Und auf der anderen Seite dann auch dieses Ausschließende nicht mehr explizit zu sagen, jedenfalls. Und das Ausschließen gehört auch ein bisschen dazu, wenn man eine Gruppe bildet. Und da braucht man immer auch wieder Wege, um daraus herauszufinden und Versöhnung zu schaffen. Und gerade deshalb wollen wir es ja auch ökumenisch feiern. Im Kern dieses Glaubens steckt ja nicht nur ein Text, sondern ein lebendiger Glaube. Und der schafft auch Wege der Versöhnung. Und im Kern des Textes steckt natürlich ein lebendiger Gott. Und er selbst führt uns eigentlich auf diese Wege der Versöhnung, auf diese Wege des Zuhörens und auf diese Wege, in denen wir keine Angst haben vor Konflikten, sondern sehen, dass Konflikte auch extrem positiv sind für die Kirche, extrem positiv sind für uns als Menschen. Und ich glaube, wir sollten wirklich aufhören, das immer zu problematisieren, wenn mal gestritten wird.
Genau, ich glaube auch, also ein Konzil oder eine Synode, wie gesagt, das ist für viele Leute viel vertrauter. Wenn man auf einem Weg ist und Entscheidungen treffen muss, gibt es immer unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Einsichten. Und die gilt es eben auch bis zu einem bestimmten Ende zu führen, sodass man dann am Ende tatsächlich irgendeinen Konsens findet. Und das ist eben, glaube ich, das Besondere auch. Ich habe vorhin ja auch gesagt, es ist eben das erste ökumenische Konzil. Und das ist mir als Christkatholikin zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil wir sagen auch immer, das Konzil an sich ist noch nicht unbedingt ökumenisch, sondern es wird erst in der Rezeption, wie man das nennt mit einem Fachbegriff, also in der Annahme und in der Zueignung, wird es eigentlich dann erst ökumenisch. Das heißt, erst wenn es geteilt wird tatsächlich, auch von denen, die nicht da waren, dann wirkt es weiter und kann es ein ökumenisches Konzil werden. Ich finde das auch wichtig, weil natürlich auch eine Versammlung von lauter Bischöfen, wie das Nizänische Konzil war, natürlich auch sich irren kann. Die können natürlich auch Fehlfolgerungen machen. Und das heißt, deshalb ist es auch wichtig, dass dieses Bekenntnis dann in diesem Fall eben von der gesamten Kirche oder von dem größten Teil der Kirche auch anerkannt und angenommen worden ist. Und das ist ein Prozess, der auch immer weitergeht. Also man sagt eigentlich, Rezeption hört nie auf. Das heißt, auch wir heute müssen den Glauben uns wieder irgendwie zueignen oder müssen auch interpretieren, was das genau heißt. Für mich ist zum Beispiel wichtig, 381, will ich einfach auch nochmal sagen, ist auch für mich wichtig, bei 381 wurde zum Beispiel die Rolle des Heiligen Geistes nochmal viel klarer auch formuliert. Also in Nicea hat man sich sehr stark über die Frage, wer ist Jesus Christus, hat er zwei Naturen oder in welchem Verhältnis steht er eben zu Gott, Vater, darüber hat man sich sehr stark unterhalten. 381 hat man die Rolle des Heiligen Geistes formuliert und hat auch gesagt, der Heilige Geist, also wir reden wirklich über eine Dreifaltigkeit, das heißt alle drei dieser Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, sind gleich, es gibt keine Unterordnung, keine Nachordnung. Und was über den Heiligen Geist gesagt wurde, ist für mich auch wichtig. Es heißt in dem Glaubensbekenntnis, wir glauben auch an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Das heißt also, hier kommt nochmal ein Moment auch hinein in den Glauben, der eben vorher noch gefehlt hat, würde ich sagen.
Ja, es war ja nur so ganz kurz formuliert, wir glauben an den Heiligen Geist.
Punkt.
Und dann nichts von diesem eben der Lebenschaft, auch einer meiner Lieblingssätze im Nizenum Konstantinopolitanum.
Ja, man muss sich immer ein bisschen konzentrieren, wenn man das sagt.
Das ist wirklich. Ich würde nur auf das, was du hast jetzt auch als Christkatholikin reagiert, ich würde das als Reformierte auch noch tun, sowohl in der Augsburger Konfession wie in den Helvetischen wurde das auch sehr betont, dass wir diese erste Konzile respektieren, dass sie Teil unseres Glaubens sind. Und das gehört zu dieser Rezeptionsgeschichte. Also jedes Mal, wo wieder ein neuer Streit ausbricht, muss man sagen, aber das trägt. Auch wenn wir es nicht mehr so verpflichtend haben wie andere Kirchen, sagen wir doch auch in unserer Konfession, das trägt uns weiter. Und wir sind auch Erbe dieser Streitigkeiten. Und wir wissen, dass diese Streitigkeiten immer wieder kommen. Denn was ja auch interessant ist, es kommen nicht nur, müssen wir es immer wieder neu rezipieren, sondern auch der Arianismus kommt ja immer wieder auf. Es gibt keine Konfirmationsklasse, in der nicht irgendjemand findet, aber Jesus ist doch nur ein Geschöpf. Jesus ist doch nur ein weiser Lehrer, der uns einen Weg gezeigt hat. Also Arianismus ist eine ganz existenzielle und auch gegenwärtige Häresie, wenn man das so sagen will. Also es ist immer eine Infragestellung des christlichen Glaubens, die quasi im christlichen Glauben dazugehört, dass man sich das fragt. Und da die Antwort zu sagen, nein, er ist Gott selbst und der Heilige Geist auch und das gehört bei uns zum Kern des Glaubens, dass in Gott selbst Beziehung ist und in Gott selbst Liebe ist und dass diese Liebe für uns offen ist, das hilft auch eben. Also mein Konfirmand, der mich das fragt, der hilft ja allen, etwas besser zu verstehen. Und deshalb würde ich da auch sagen, auf keinen Fall Angst vor Infragestellung, sondern wirklich auch gerade Diskussion darüber Und das ist auch, was in Nicea passiert ist. Und das ist auch ein bisschen das Wunder von Nicea, dass am Schluss dann doch ein Text dasteht, trotz allem, was man jetzt sagen könnte, ja, es ist nicht ideal für Aussetzung. Also ein Kaiser, der uns einlädt in seine Sommerresidenz, der will, dass unbedingt was rauskommt, ein bisschen egal was. Es ist vielleicht nicht, würde man sagen, ach, es gibt sicher bessere Formen, um über den Glauben zu streiten. Und da würde ich ihm sagen, ich glaube an den Heiligen Geist. Also irgendwie, Gott findet immer so Wege, auch in nicht unbedingt logischen Umfeldern. Und das ist auch eine Hoffnung, die mich auch heute trägt, weil wir wieder in einer schwierigen Zeit sind.
Ja, Florian, du nimmst es schon ein bisschen vorweg, die Bezüge auch zum Heute. Ich will nochmal Angela kurz fragen, damit wir hier historisch aufdatiert sind. Was war eigentlich so die Lage? Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Kaiser Konstantin die Bischöfe einberufen, weil die christliche Religion, die er ja vor kurzem erst zur Religion erworben hatte sozusagen, auch für ihn staatstragend war. Also er war sehr interessiert daran, dass, wie Florian sagte, was bei dem Konzil herauskommt, dass man sich einigt auf eine Richtung. Und der Streit war ja eben, ob Christus ein geschaffenes Wesen ist oder mit Gott gleichzusetzen ist. Jetzt fragt man sich aus heutiger Sicht, wie kann man sich denn über sowas Komisches streiten? Und so lange?
Ja, das ist eben, wie gesagt, das ist erstaunlich. Man merkt auch, dass eben heute Leute das gar nicht so nachvollziehen können. Ich will vielleicht noch mal was sagen zu der Einberufung. Also Konstantin der Große hat tatsächlich ein Interesse gehabt, dass sein römisches Reich, er war gerade ein paar Jahre zuvor der einzige Kaiser geworden. Er hat sich durchgesetzt gegen seinen Rivalen. Und sein Interesse war natürlich, dass das Reich einig ist. Und das Christentum ist Anfang des 4. Jahrhunderts inzwischen auch zu einer Größe geworden, die man nicht einfach vernachlässigen kann. Und das heißt also praktisch deshalb ist eben für ihn, er nimmt das Christentum sehr, sehr wichtig. Und er ist auch in der Forschung, sind wir uns heute im Klaren oder sozusagen wird auch darüber diskutiert, wie weit Konstantin tatsächlich schon ein christlicher Herrscher war oder nicht. Und ich denke mal, in der Vergangenheit war er sozusagen der christliche Held, der sozusagen das Konzil zusammenruft und das alles regelt und dann ist alles gut. So ein bisschen kurz zusammengefasst. In Wirklichkeit ist es natürlich viel komplizierter gewesen. Es war schon ein Treffen der Bischöfe geplant. Konstantin hat das gemerkt und hat dann eingeladen in seinen Sommerpalast und hat das sozusagen auf die Art und Weise zu seinem Konzil gemacht. Das Problem ist, dass es keine Akten von Konzil von Nicea gibt. Also es heißt, wir wissen nur aus Sekundärquellen, was tatsächlich seine Rolle bei dem Konzil gewesen ist. Das heißt, und da gibt es zum Beispiel Eusebius von Caesarea, der erste Kirchenhistoriker, könnte man sagen, und der schreibt aber vor allem eine Lobeshymne auf Konstantin. Das heißt, er will vor allem herausstellen, wie wichtig dieser Konstantin für dieses Konzil gewesen ist. Das heißt, vieles von unserer Diskussion heute, es wird ja auch kritisch angemerkt, ein Kaiser, der dann so ein Konzil vereinnahmt und uns zu seinem Ziel macht. Also vieles von diesen Voraussetzungen muss man erst einmal ein kleines bisschen mit Fragezeichen versehen. Das heißt also, wir wissen viel, viel weniger, als wir zu wissen glauben. Dass er aber von seinem Verständnis her als Augustus, also er war ja Kaiser, natürlich auch ein großes Interesse hat, wie jeder antike Kaiser oder Herrscher, an Religionsfragen, ist ganz klar. Und deshalb greift er auch ein und niemand widerspricht ihm da. Das Problem ist aber dann, Konstantin in 325 im Konzil unterstützt er die nicänische Partei, also die Theologen, die sagen, Christus ist wesenseins, also Jesus Christus ist wesenseins mit dem Vater. Kurz danach wechselt er seinen Kurs und unterstützt die andere Partei. Und dadurch entsteht eben, wie gesagt, diese Diskussion. Was uns das aber zeigt, ist eben, auch ein Mensch wie Konstantin war in Entwicklung und hat natürlich geschaut, wie er seine Meinung, wie er seinen Standpunkt so einbringen kann, dass es irgendwie verbindet.
Ich schließe mich vollkommen dieser Lektüre an, dass Konstantin nicht erst ein Theologe ist. Und wenn er es einberuft, geht es ihm nicht darum, seine Vision durchzusetzen, sondern es geht ihm darum, die Stabilität des Reiches zu garantieren. Also das Römische Reich kommt aus dem 3. Jahrhundert, das wirklich geprägt war von Bürgerkriegen, von Unordnung und so weiter. Und die neue Ordnung des Reiches unter Diokletian und dann ihm ermöglicht endlich wieder ein bisschen Frieden nach innen. Und jetzt geht er diesen komplexen Schritt, dass er das Christentum anerkennt. Und plötzlich wird diese Gemeinschaft, die er anerkannt hat, zu einem Konflikt, entwickelt Konfliktpotenzial. Diese Diskussion wurde ja nicht nur unter den Bischöfen geführt, sondern die wurde bis ins Volk geführt und zum Teil sehr, also da wurde auch gestritten auf offener Straße darüber. Zum Teil gab es Parteien, die für das eine oder für das andere war. Und im Westen, also bei uns in der Schweiz, ist das Christentum noch sehr vernachlässigbar als Kraft und auch als einfach demografische Kraft. Aber gerade in Provinzen, die für das Römische Reich extrem wichtig sind, weil es die Kornkammern sind, wie Ägypten und die Provinz Afrika, also im heutigen Tunesien, ist das Christentum schon sehr stark, also über 20%. Und das heißt, da kam das Christentum, auch wenn es wirklich nur dieses Konfliktpotenzial entwickelt, wirklich auch verunsichert sein für das ganze Reich. Also er braucht auch eine Einheit, damit dieser Frieden, dieser neu gefundene Frieden innerhalb des Reiches erhalten bleibt. Und ich glaube, da ist wirklich auch ein Stück politischer Genius bei ihm, dass er über die Bischöfe geht, nicht nach alter römischer Tradition über die Armee, um die Einheit eigentlich zu schaffen. Das gibt dem Ganzen auch noch ein anderes Element, aber es zeigt auch, dass wirklich die Theologie eigentlich nicht sein Kernanliegen war, sondern wirklich die Einheit.
Seht ihr zwei da auch so Parallelen zu heute? Also so ein bisschen, die Bischöfe waren in einer schwierigen Lage, oder? Sie wurden dahingestellt, mussten sich irgendwie einigen. Das Ganze hat auch über 2 Monate gedauert. Also Religion für politische Zwecke, und das Ganze ist ja auch irgendwie eine Verhandlung, Stellung Kirche und Staat, oder?
Ja, bis zu einem gewissen Grad schon. Wobei man muss natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. 325, da sind wir noch nicht so weit. Also dass die eigentliche Anerkennung des Christentums als Staatsreligion geschieht erst am Ende des 4. Jahrhunderts durch Theodosius. Das heißt also, Konstantin hat einiges, und auch nicht nur er, Konstantin hat einiges sozusagen in die Wege geleitet, hat auf der einen Seite das Christentum sicher unterstützt. Er hat zum Beispiel, wenn jemand in der Armee gedient hat, durfte der am Sonntag in den Gottesdienst besuchen, zum Beispiel, so ein Gesetz hat er erlassen. Er hat auch den Bau von Kirchen unterstützt und so weiter. Aber er hat natürlich auch das Christentum sozusagen nicht immer unterstützt. Das heißt, das Christentum wahrgenommen als wichtige Religion, zu der er sich dann am Ende auch hat, in die er sich auch hat taufen lassen. Aber er ist sicher kein Christ, so wie wir das heute, kein geprägter Christ sozusagen. Er ist Christ geworden. Und das Christentum um das Jahr 320, 330 herum ist ein Christentum, das sich langsam daran gewöhnt, dass es jetzt nicht mehr verfolgt wird, systematisch, sondern dass es nach und nach anerkannt wird. Das heißt, es ist ein Prozess des Schauens, wo stehen wir. Und in diesem Prozess spielt Konstantin eine Rolle. Aber ich würde sagen, das Problem von Kirche und Staat, so wie wir das, wenn wir diese beiden Worte hören, auffassen, ist da noch nicht im Vordergrund.
Es ist sehr wichtig, was du da sagst. Und ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, dass die letzte Christenverfolgung 303 stattfindet. Also knapp 20 Jahre davor. Das heißt, wir kommen wirklich direkt aus dieser Zeit heraus. Und das 4. Jahrhundert ist wirklich diese Zeit, wo das sich wandelt, also wo das Christentum von verfolgter Religion zu Staatsreligion wird. Und auch, da würde ich vollkommen einig sein, Staatsreligion bedeutet noch nicht die Allianz von Altar und Thron im Zweiten Deutschen Reich. Also das ist so das Bild, das man irgendwie hat. Das ist wirklich, es geht langsam, es ist progressiv. Was aber Konstantin schon erkennt, ist auch die soziale Kraft, die im Christentum steckt. Und deshalb gibt er auch den Bischöfen, eines der Geschenke an die Bischöfe ist, dass er den Bistümern Korn gibt für das Verteilen an die Armen. Und das ist so eine typische imperiale Geste. Also das Verteilen des Korns an das Volk ist ein wichtiger Teil des römischen Friedens, auch also des sozialen Friedens. Und darin setzt er die Kirche immer mehr ein, weil er anerkennt, die Kirche als Kraft auch die sozialen Missstände zu sehen und zu verbessern. Und das ist ja auch das Positive an diesem Staatskirchentum. Weil heute sieht man immer nur, dass, ach, das ist, das Christentum hat seine Reinheit verloren, es ist nicht mehr so unabhängig. Aber es hat auch ganz viel Aufgaben übernommen und die römische Gesellschaft von gewissen Problemen geheilt. Und das ging auch nur über dieses Zusammenarbeiten von Reich, nicht nur Kaiser, sondern von Reich und Kirche.
Dazu habe ich auch noch ein interessantes Zitat gefunden, nämlich bei unserem ehemaligen Kollegen Serge Fornero. Er hat früher hier den Bereich Außenbeziehungen geleitet. Und er hat in seinem Text zu Nicäa geschrieben, Nicäa markiert den Übergang von der Kirche als noch in Bewegung zur Kirche, die sich als Institution organisiert. Jetzt sind wir ja heute, sagen wir immer gerne, wir sind Kirche in Bewegung. Ist das eigentlich dann schlecht, was passiert ist?
Nein, ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Also ich meine, es ist sowieso schwierig, historische Entwicklungen als grundsätzlich schlecht oder grundsätzlich gut zu beurteilen. Ich glaube, da muss man einfach sagen, die Geschichte entwickelt sich und die Menschen in ihr tun Dinge so oder so. Und das heißt, wir ziehen unsere Schlussfolgerungen raus. Dieser Gegensatz zwischen Kirche als Bewegung und Kirche als Institution, den würde ich nicht teilen. Den finde ich zu stark einander gegenübergesetzt. Ich glaube, Kirche braucht beides, um wahrhaft, also auch als Kirche agieren zu können. Und ich glaube, was im 4. Jahrhundert passiert ist, ist, dass das Christentum mehr Möglichkeiten bekommen hat zu handeln, also diese Diakonia zu entfalten zum Beispiel, und eben auch sich zu entwickeln von einer verfolgten Religion weg. Das Problem, glaube ich, was wir heute ganz scharf wahrnehmen, vielleicht schärfer als früher, ist, dass wir natürlich auch wahrnehmen, dass wenn man erst in einer Situation des Verfolgtseins ist, dass man sich dann, sobald man anerkannt ist, plötzlich auch zu einem Verfolger wandelt. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das sehen wir, das wird heute ja auch angesprochen, zum Beispiel, also mit Nicäa. In Nicäa wurde ja nicht nur das Glaubensbekenntnis besprochen, sondern auch der Ostertermin festgelegt, zum Beispiel. Da gab es auch unterschiedliche Meinungen natürlich, aber es gab auch eine Gruppe, die ganz stark antijüdisch war und antijüdisch argumentiert hat, die gesagt hat, nein, das kann nicht genau gleichzeitig mit dem jüdischen Pessachfest gefeiert werden. Und das heißt, diese Frage, wenn man sozusagen selbst sozusagen zum Sieger oder zur Siegerin wird, wie verhalte ich mich dann meinen Gegenüber so entsprechend, wie verhalte ich mich gegenüber den paganen Religionen, die es natürlich weiterhin gab im Römischen Reich, wie verhalte ich mich dem Judentum gegenüber, aus dem ich ja herausgekommen bin. Und ich glaube, an dem Punkt haben wir heute natürlich ein viel schärferes Bewusstsein, was die Folgen einer antijüdischen Haltung zum Beispiel waren, weil wir leider ja eine sehr, sehr lange Geschichte des Antijudaismus dann in der Kirche gehabt haben. Das heißt also, zu diesen Fragen, was in Nicäa Gutes entschieden wurde, glaube ich, kann man sagen, da ist sehr, sehr viel Gutes geschehen. Aber es hat eben auch Prozesse in Gang gesetzt, die sich leider dann manchmal auch aus unserer Sicht in Richtungen entwickelt haben, die Gegensätze auch eben interreligiös, muss man dann sagen, verschärft haben.
Also die Kritik, die Serge Fornero da bringt, ist ja sehr verbreitet. Und ich würde sagen, sie ist falsch. Ich erlaube mir, das ist wirklich ziemlich pointiert zu sagen. Zum Ersten sieht man ja, dass eine schon institutionalisierte Kirche da zusammenkommt. Also ist ja klar, wer Bischof ist. Und das heißt, die Institution gibt es schon länger, schon unter der Verfolgung. Und das Zweite ist, es wäre vollkommen falsch zu sagen, dass die Kirche jetzt nicht mehr in Bewegung ist. Es ist einfach was anderes, ob man in einer Mehrheit ist und Verantwortung hat für eine Mehrheitsgesellschaft oder ob man keine Minderheit ist und so sein Ding machen kann. Ich finde es grundsätzlich sehr einfach für uns, die heute wieder in eine Minderheit rutschen, jetzt diese Jahrhunderte zu verteufeln, wo die Kirche versucht hat, auch Gesellschaft prägend und tragend zu sein. Es gibt wirklich interessante Entwicklungen auch im römischen Recht, die die Kirche getragen hat, gerade in diesem Jahrhundert, in diesem 4., 5. Jahrhundert, wo plötzlich man keine Kinder mehr umbringen darf. Also ein Familienvater nicht mehr entscheiden darf, ob seine zweite Tochter jetzt überflüssig ist oder nicht. Das war vorher einfach normal. Man durfte seine eigenen Kinder verkaufen oder umbringen, wenn sie gerade nicht passten. Und das wird durch die Christianisierung des Reiches verboten. Das zeigt auch, dass man, wenn man Verantwortung übernimmt, dass ja auch sicher es gibt die negativen Seiten. Und es ist unglaublich, wie schnell das Christentum von einer Verfolgten zu einer Verfolgerreligion wurde. Das ist wirklich das geht in nur 10 Jahren oder so. Also jetzt will ich sagen, das bereuen wir heute. Aber man darf auch nicht all die guten Seiten vergessen, dass wenn man Verantwortung übernimmt, macht man Fehler. Aber das kann auch ganz viel vom Guten, das man trägt, in eine Gesellschaft hereingetragen werden. Und gerade im Frühmittelalter, als die Strukturen des Römischen Reiches auch da wieder progressiv zusammengebrochen sind, sich was gehalten hat, sind die Kirchenstrukturen. Und es sind die Bischöfe, die dazu geschaut haben, dass die Leute eben noch zu essen kriegen, dass die Städte verteidigt sind und so weiter. Und das ist dann natürlich wieder problematisch, weil sie dadurch eine politische Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach, denke ich, wir können auch stolz sein auf die Geschichte des Christentums, auch in dieser Zeit, wo sie Verantwortung übernimmt für einen Staat, der schwierig ist, aber der auch für sehr viele Leute sorgt.
Ihr seid beide in der Ökumene sehr engagiert. Welche Rolle spielen denn da Bekenntnisse? Oder ist das da gut, so wenig Glaubenssätze wie möglich zu haben?
Also ich bin in mehreren Dialogkommissionen Mitglied gewesen, also zum Beispiel mit der römisch-katholischen Kirche. Ich bin auch im Gesprächskreis mit der anglikanischen Kirche, mit der wir ja in Full Communion sind. Das heißt, da gehen die Gespräche mehr über die Art, wie man die Zusammenarbeit gestaltet oder die Beziehung gestaltet. Mit der römisch-katholischen Kirche im Dialog geht es natürlich immer auch in solchen Kommissionen um die Frage, was glaubst du, was glaube ich, also was glaubt meine Kirche, was glaubt deine Kirche, und das abzuschauen, ist das tatsächlich kompatibel miteinander, können wir da etwas darauf aufbauen. Bei Faith and Order, also bei der Kommission für Glaube und Verfassung, wo ich Mitglied bin, geht es nicht so sehr um bilaterale Dialoge, sondern es geht eigentlich darum, zu bestimmten Themen Stellungnahmen zu formulieren, die so viel wie möglich alle Kirchen, die Mitglied des Weltkirchenrats sind, auch mittragen können. Das ist eine unheimlich spannende Aufgabe. Ich merke auch, wie stark so bestimmtes ökumenisches Denken durch diese Dialogkultur, die sich im 20. Jahrhundert ja sehr, sehr stark entwickelt hat, auch geprägt wird. Also zum Beispiel die Art und Weise, wie Kirchen heute über Taufe sprechen, oder die Art und Weise, wie Kirchen heute über Episkopäe sprechen. Also das Episkopäe, das kommt vom Wort Episkopos, Bischof. Es gibt ja Kirchen, die haben kein Bischofsamt, und es gibt Kirchen, die haben ein Bischofsamt, das sie unterschiedlich bewerten. In dem ökumenischen Gespräch fängt man natürlich nicht an zu sagen, du brauchst jetzt auch ein Bischofsamt, weil du sagst, das fehlt dir. Aber es ist da gelungen, zum Beispiel zu sagen, es geht hier nicht um das Amt, sondern es geht eigentlich um die Funktion, dass es eben braucht, in der Kirche braucht es Leitung. Ich glaube zum Beispiel, das ist ein Beispiel wie von Annäherung, dass man eben heute viel besser sagen kann, nicht sagen kann, das fehlt dir und dir fehlt das, sondern dass es darum geht, ein Denken zu finden, das sozusagen bei dem anderen, bei der anderen Kirche erkennt, dass es hier vergleichbare Strukturen oder Glaubenssätze gibt, die eben durchaus, auch wenn die andere Kirche es anders sagt, vielleicht doch auch gleich sind oder ähnlich sind. Da hat man sehr viel voneinander gelernt. Und das hat man auch in Bezug auf die alte Kirche, also auf Verurteilung aus der alten Kirche, hat man da auch daran gearbeitet. Und das ist mir auch wichtig. Wir sind heute nicht mehr auf dem Stand dieser Verdammungsurteile von damals. Wir sind heute auf dem Stand, dass wir sagen, damals haben Leute Dinge formuliert, die sie in einer bestimmten Weise gesagt haben, wo bestimmte Dinge, Begrifflichkeiten nicht verstanden wurden oder anders ausgelegt wurden. Wenn man sie heute noch einmal miteinander ins Gespräch kommt, kommt man oft zu der Einsicht, dass man durchaus sehr ähnlich gedacht hat, aber zum Beispiel unterschiedliche Begrifflichkeiten benutzt hat und so weiter. Das heißt, heute, die Haltung heute, eine ökumenische Haltung heute ist, bei dem anderen erstmal nicht zu misstrauen, dass er alles falsch sagt und alles, dass ihm was fehlt, sondern dem anderen zuzutrauen, dass er oder sie tatsächlich, also das Wesentliche des Glaubens glaubt, sagen wir mal so.
Ich glaube auch, dass das Zuhören heute, vielleicht ist es eine der Kräfte der heutigen Zeit, dass wir nicht mehr so schnell verdammen und verurteilen. Ich glaube, wir versuchen heute, gerade in den ökumenischen Beziehungen, uns sehr gut zuzuhören. Und da gibt es wie zwei Gefahren. Das erste ist, den anderen nicht zu verstehen und zu sagen, ja, wenn ihr sagt, die eine heilige katholische Kirche, dann meint ihr natürlich das. Und das andere ist aber auch, ihn zu vereinnahmen und zu sagen, ja, wir verstehen ja alle das Gleiche. Also ihr habt auch ein Leitungsämter, das sind doch auch einfach eure Bischöfe. Da würde ich jetzt als Reformierter sagen, nein, bei uns ist das wirklich nicht so gedacht. Und wir können uns in diese Tradition nicht reinfinden. Und das ist auch nicht schlimm, wir können auch diese Unterschiede quasi aushalten. Jetzt ist immer der Satz, den man immer wieder sagt, ist ja, wir brauchen den größten gemeinsamen möglichen Nenner. Und da würde ich auch sagen, für mich ist dieses Glaubensbekenntnis vielleicht das größtmögliche. Vielleicht ist es für gewisse schon zu viel. Ist auch okay. Es scheint das größtmögliche zu sein, was wir gemeinsam können. Und deshalb feiern wir es jetzt ja auch. Was mir in anderen ökumenischen Begegnungen immer wieder aufgefallen ist, ist das Gute an einem Glaubensbekenntnis, ist, wenn man darüber diskutieren kann, dass es ja immer sehr schnell auch um den eigenen persönlichen Glauben geht. Und das ist etwas, worüber die Leute gerne sprechen. Auch ich und auch Leute, die sich gerade in der Kirche engagieren und in den Kirchen engagieren, die sprechen eigentlich gerne von ihrem eigenen Glauben. Und das Glaubensbekenntnis ist so eine Möglichkeit. Warum gefällt dir dieser Satz? Also warum, wir haben von Angela gehört, Licht vom Lichte. Da wird etwas lebendig in ihr. Der Heilige Geist, der Leben schafft, macht bei mir das Gleiche. Da wird irgendetwas in unserer Seele lebendig. Und das geschieht einfach, wenn man über so alte, schöne Texte spricht. Das passiert nicht, wenn man nur um politische Fragen diskutiert oder wenn man oder nur versucht, so neue Texte zu erschaffen, mit dem, über was man einverstanden sein könnte. Da fehlt oft das Lebendige.
Ja, ich möchte vielleicht auch nochmal hinzufügen, deine Frage vorhin ging ja auch ein bisschen worüber hat man sich da gestritten, Jesus Christus, wer ist das? Und ich finde es auch eine Herausforderung, immer wieder darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt, wenn wir sagen, Jesus Christus war wie Gott und sie sind gleich. Und doch sind wir nehmen natürlich wahr, Gott der Schöpfer, Gott Vater. Wir haben ja verschiedene Begriffe für diese erste göttliche Person. Sind sie gleich und doch sind sie in sich natürlich auch irgendwie, zeigen sie uns unterschiedliche Aspekte von wer Gott ist. Und ich denke, für mich ist es eine Herausforderung, auch darüber nachzudenken, dass ich eben zum Beispiel sage, wenn ich Jesus Christus sage, sage ich nicht Jesus, der den Nachnamen Christus hat, so verstehen das ja manchmal Leute, sondern Jesus, der Gesalbte, Jesus, der Messias. Das heißt, ich bin schon alleine, wenn ich sage Jesus Christus, ist das eigentlich schon ein kleines Bekenntnis. Und es heißt aber auch, dass ich eben auf der einen Seite sehe, dieser Mensch, dieser Jesus war voll Mensch und gleichzeitig ist er auch vollkommen Gott. Und wie das zusammengeht, das ist natürlich weiterhin ein Geheimnis irgendwie und es ist eigentlich nicht zu ergründen. Und was diese Väter von Nicäa versucht haben, bleibt natürlich immer auch irgendwie Menschenwerk. Wir versuchen immer in unserer Sprache Dinge zu sagen, die wir und damit auszudrücken, was das möglichst weit geht. Aber letztendlich schaffen wir das doch nicht, dieses Geheimnis tatsächlich zu fassen. Wir können es uns bildlich, sprachlich oder so weiter vorstellen, aber es ist immer eine Annäherung an das, was Gott und das Göttliche für uns ausmacht. Und dass da ein Mensch drin ist in dieser göttlichen Trinität, Dreifaltigkeit, das ist eben auch etwas, was ich wichtig finde für die Annahme des Menschlichen, der Menschlichkeit, des Menschen.
Ein sehr schönes Schlusswort. Also wir halten fest, Bekenntnisse sind nicht ausgrenzend, sondern vielmehr ein Gesprächseröffner für Florian gesehen sozusagen. Also es lohnt sich, dieses Nizenum zu feiern und darüber nachzudenken, was wir glauben, der möglichst größte Nenner sozusagen. Danke euch sehr für dieses interessante Gespräch über eine alte Schrift, die wir aber durchaus neu entdecken können.
Gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Zum Schluss habe ich wie immer ein Zitat mitgebracht. Diesmal musste ich nicht so lange suchen, denn es hat der Mann im Nebenzimmer geschrieben. In seinem Text Frei bekennen, den ihr auf dem EKS-Blog findet, sagt Stefan Jütt zum Bekenntnis von Nicäa:
Lichtreflex.
Das Jubiläum des Nizenums erinnert uns daran, dass Bekenntnisse nicht einfach Formeln sind, sondern lebendige Ausdrucksformen des Glaubens. Sie fordern uns heraus, eine Balance zwischen der Treue zur Tradition und der Freiheit individueller Überzeugungen zu finden. In einer Zeit, in der gesellschaftliche und theologische Spannungen zunehmen, bietet dieses Jubiläum eine Chance, den Wert gemeinsamer Glaubensinhalte neu zu bedenken und sie als Fundament für Dialog, Verbundenheit und Erneuerung zu verstehen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen aus dem Podcast heute. Das war schon die 4. Ausgabe von Reflex. Abonniert uns doch gerne und schreibt uns in die Kommentare, wie euch Reflex gefällt. Die EKS ist auf Insta und auf Facebook aktiv und außerdem auch auf LinkedIn. Zwei wieder super interessante Leute, nämlich zum einen ein Podcast-Veteran Manuel Schmidt. Und unser Trio wird komplettiert von Mirja Zimmermann, die sich auf Insta als analoge und digitale Fahrerin vorstellt. Ich freue mich auf euch. Bleibt reflektiert. Bye.